Siehst du? Ja, Leonie. Affen und was noch? Ja? Ein Ball oder Fußball, ja. Also die Affen sind auf dem Ball und die freuen sich, dass sie diese Bälle haben. Und dann versuchen sie, da sind sie ganz erstaunt, was ist denn das überhaupt? Und dann fangen sie an, damit zu spielen. Nächstes Bild bitte. Dann seht ihr hier. Hier ist es links, der wird gerade hinlang mit der Hand. Das ist der Niani und rechts ist es der Didi. Die spielen gerade mit dem Ball und werfen sich hin und her. Und was passiert, wenn man so den Ball hin und her wirft, wenn man oben in den Bäumen ist? Ja?
Dann kriegt man es ins Gesicht.
Wenn man es scharf wirft, kriegt man es ins Gesicht. Aber die Affen sind ganz geschickt, die kriegen es nicht ins Gesicht, sondern jener hat den Ball nicht gefangen. Und dann, nächstes Bild mal sehen. Was ist es hier passiert?
Ball. Ja.
Der Ball ist ins Wasser geplumpst, ne? Ding, 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 ding. Aber das Wasser, wenn er genau hinschaut, ist gar kein richtiges Wasser. Das ist ein Sumpf. Was ist denn ein Sumpf? Wisst ihr, was ein Sumpf ist? Ja? Und da kann man drin ertrinken. Sumpf. Machen wir ein nächstes Bild mal ganz kurz. Hier seht ihr so ein sumpfiges Gebiet. Und die Affen sind da ganz vorsichtig dabei und da ganz rechts außen seht ihr den Sumpf, wenn ihr so wollt. Der Ball ist da reingefallen. Und jetzt stehen die Affen außen rum und überlegen sich, wie kommen wir zu dem Ball hin? Und wie sie es überlegt haben, wie sie zu dem Ball hinkommen, sagt der Didi auf einmal, ich weiß was. Er nimmt Anlauf und springt mit Schwung da rein. Nächstes Bild. Und da ist er drin im Sumpf. Was merkt er hier?
Der Ball.
Den Ball hat er, ja. Der steckt fest mit seinem Fuß. Er merkt plötzlich, oh, holla, was ist das denn? Ich habe den Ball in der Hand, aber ich komme nicht raus. Warum kommt er nicht raus? Ja.
Weil man im Sumpf
versinkt. Der ist so weich, ne? Schaut oben ganz trügerig aus. Man denkt, das sei Erde. Und könnt auch so auch mal sehen, wenn die Autos Rallye fahren, dann fahren die in den Sumpf reinfahren, auch wenn die Allradar haben, die kommen nicht mehr raus. Die versinken da drin in den Sumpf. Und jetzt ist der Didi da drinnen und sagt, oh, ich bin jetzt im Sumpf drin. Was soll ich denn tun? Und die Affen sind ganz aufgeregt und laufen hin und her und schwätzen viel. Und schwätzen kann ja jeder. Aber, machen wir ein nächstes Bild. Das seht ihr rechts da außen. Haben wir auf der Erde noch den Niani, der kratzt sich gerade. Was heißt das? Ja? Der überlegt sich was, ne? Überlegt, wie er dem Didi helfen kann. Wie kann er dem Didi helfen? Was würde er denn verraten? Was könnte er denn machen? Ja? Da kommt er nicht ran, das ist ja zu weit weg. Zu versuchen, ihn rauszuziehen. Ja? Genau, dass er einen Stock nimmt. Er nimmt einen Stock und wirft dann auch rein. Aber wirft den hin. Da ist ein Stocken. Hilf dir mal. Was ist passiert? Er nimmt den Stecken in die Hand und er strampelt mit den Füßen und plötzlich merkt er, dup, 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 dup. Der Sumpf wird immer tiefer. Er geht immer, kommt immer höher. Und er nimmt den Stecken und hält sich an dem Stecken fest. Was passiert? Wenn ihr im Stecken und Sumpf seid, habt ihr ein Stecken in der Hand. Ja? Der sinkt mit. Da sinkt der eine immer tiefer und dann der Niani rennt hin und her und vor und zurück und überlegt sich, wie kann ich ihm denn helfen? Und dann hat er eine gute Idee. Ich weiß was mit Affenweisheit. Weißt du was? Machen wir nächstes Bild. Nächstes, ja da. Hier seht ihr den Didi, wie das immer höher steigt und höher steigt. Aber der Niani hat eine gute Idee. Weißt du was? Du hast einen großen Schnurrbart. Nimm dein Schnurrbart und zieh dich selbst an deinem Sumpf raus. Und der Didi zieht und zieht und zieht. Es knackt schon, der Halswirbelsäule, es knackt da hinten, knackt überall. Und er zieht und zerrt. Hilft ihm das? Er sinkt immer tiefer und tiefer und tiefer. Er sinkt so tief, nächstes Bild. Das seht ihr, ist er plötzlich verschwunden. Die Hände sind da oben. Aber in dem Moment, wie es soweit war, kommt ein Elefant vorbei, der Jumbo. Mein nächstes Bild. Hier seht ihr den großen Elefanten. Der hält seinen Rüssel rein und packt ihn an seinen Händen und zieht ihn raus. Stellt ihn auf die Erde hin, dann nimmt er Wasser, wie ihr hier seht, und spritze ihn mit sauberem Wasser ab, dass er das schön sauber ist. Und so ist der Didi gerade im letzten Moment noch gerettet worden. Das ist eine schöne Parabel, sagt man dazu. Was könnte der Sumpf für uns sein in unserem Leben? Was denkt ihr denn? Was könnte der Sumpf darstellen? Denn alle, die wir hier sitzen, saßen schon mal in diesem Sumpf. Ja? Genau. Der Sumpf, das ist die Sünde. Sündiges Leben, was wir führen. Und da versuchen viele Menschen, sich selbst rauszuziehen oder einen Ast festzuhalten, der nirgendwo fest ist. Ich war auch in diesem Sumpf drinne. Aber am Rand von dem Sumpf, da steht Jesus. Was macht Jesus? Er streckt uns seine Hand entgegen. Was müssen wir machen, wenn wir diesen Sumpf sind? Ja? Die Hand annehmen, ist für manche Leute ganz schwer, sind so stolz. Ich ziehe mich selbst raus, ich ziehe und zerre und guck. Dann schaffen sie es nicht und dann versinken sie, dann sind sie weg. Aber jeder, der die Hand Jesu annimmt, was passiert mit dem? Ja? Der wird gerettet. Genau, so der Elefant das Wasser genommen, das es sauber gemacht hat, so ist auch Jesus für unsere Sünden gestorben. Wir werden rein durch Jesu Blut, heißt es, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Und so könnt ihr zu dieser Woche, wenn ihr nach Hause geht, drüber nachdenken, wenn ihr was Böses getan habt, könnt ihr zu Jesus kommen, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jeder Schuld, die wir haben und möchte, dass wir fröhlich durchs Leben gehen. Das war meine Geschichte für euch. Okay. Das hilft uns, Jesus ist gut, Gott ist gut, Gott liebt uns. Was können wir tun, dass Gott uns mehr liebt? Wie ist der Kind, da machen wir so Konkurrenz, Mama liebt mich mehr als dich. Was können wir tun, dass Jesus uns noch mehr liebt? Was schlagt dir vor? Was können wir tun? Du sagst nichts. Seine Liebe ist vollkommen. Also wir können nichts tun, das stimmt. Jetzt die gegenteilige Frage. Was können wir tun, dass Gott uns weniger liebt? Können wir was tun, dass uns Gott uns weniger liebt? Du sagst nein. Gibt es nichts, was du tun kannst, dass er weniger liebt? Dass er wütend seid, irgendwas Böses macht. Nichts, also ihr habt eine gute Religion drauf. Das ist in Ordnung, ihr habt ein gutes Gottesbild. Und ich möchte euch mal so eine Geschichte euch anschauen, die jetzt in der Bibel berichtet wird. Von jemand, der versucht hat, dass Gott ihn weniger liebt. Steht sogar richtig fast wörtlich drin. Schlagt mal auf mit mir, 2. Könige 21. Wenn möglich dreidimensional, nicht zweidimensional. 2. Könige, Kapitel 21, wollen wir es mal anschauen. Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige. Samuel kommt später. 2. Könige, Kapitel 21. Das werden wir uns öfters jetzt mal anschauen. Da wird uns erstmal berichtet von einem jungen Mann. Der junge Mann ist 12 Jahre alt. Haben wir jemanden hier, der 12 Jahre alt ist ungefähr? Und der übernimmt den Beruf seines Vaters mit 12 Jahren. Das heißt, Manasse heißt der junge Mann. Er war 12 Jahre alt, als er König wurde. Mit 12 Jahren König, wer möchte außer mir noch mit 12 Jahren König sein? Und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Eine lange Zeit für einen König damals. Seine Mutter hieß Hefzibach. Die Pharisäer im Prinzip haben sich immer wieder gefragt, den Bibelgelehrten, wieso kann so ein König, wenn wir es genauer anschauen, 55 Jahre in Jerusalem König sein. Das geht doch gar nicht, würden wir sagen. Denn nach Vers 2, und er tat, was dem Herrn missfiel. Und zwar nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Also wir erinnern uns mal ganz kurz. Volk Israel war in Ägypten, wurde aus Ägypten herausgeführt, wollte in Kanaan rein, waren sie ungehorsam, mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern. Dann kam Josua, da hat sie über den Jordan geführt. Und dann kamen sie rein in das gelobte Land. Brauchten keine Häuser zu bauen, brauchten keine Bäume zu pflanzen, war alles schon vorhanden. Und die einzige Bedingung war, was war die Bedingung, dass sie ins gelobte Land leben sollten? Was hat Gott verlangt von ihnen? Hat nur eine Bedingung verlangt. Hat verlangt, sie sollten seinen Gesetzen gehorchen und sollten nicht die gräulichen Sitten dieser Leute tun, die Gott für ihnen vertrieben hat. Sollten vermeiden, sich mit diesen vorgestellten heidnischen Riten und Kulten einzulassen, da diese Praktiken sie ja von Gott ablenken würden. Aber schau mal hier, was genau gesagt wird, das genauer aufgeführt. Und baute wieder die Höhen auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Ihr kennt auch noch Hiskia, letztes Mal die Predigt drüber gemacht. Was ein treuer Gott, was für ein treuer König er war. Und der baute diese Höhen wieder auf. Und weiter, und richtete den Baalen Altäre auf. Und machte ein Bild der Aschera. Wir können diese Bilder übrigens heute noch anschauen, diese Bilder, die damals gemacht worden sind. Im Museum von Jerusalem werden sie ausgestellt, in Paris, im Louvre werden sie ausgestellt und Berlin im was ist das Ding wieder? Im Pergamonmuseum, könnt ihr es ja anschauen, ja? Und zwar richtete Bilder Aschera auf, genauso wie Ahab, der König von Israel aus dem Nordreich. Und, geht's weiter, und betete alles Herr des Himmels an und diente ihnen. Also der Baalskult wurde eingeführt, der Aschera-Kult wurde eingeführt, das waren Fruchtbarkeitskulte, die waren also mit sehr vielen negativen Sachen behaftet. Und durch dunkle und üble Elemente. Und darüber hinaus betet er auch die Götter des Himmels an. Die Götter des Himmels anbeten, das ist etwas, das wir auch heute noch kennen. Wenn ihr das Frühstücksfernsehen, wie ihr euch mal so Frühstücksfernsehen anschaut, werdet ihr merken, da kommt öfters mal, nicht öfters, täglich dran, heute ist der Tag für die Zwillinge. Die sollen sich nicht mit Fische einlassen. Habt ihr sowas schon mal gehört oder gesehen? Kommt täglich im Fernsehen dran. Und diese Sternzeichen, die uns ja angeblich aus Entfernung von zigtausenden Lichtkilometern entfernt sind, die sollen uns beeinflussen, wird uns ja behauptet. Ja? Ich bin im Sternzeichen des geboren oder des geboren, ich bin dies, ich bin das, darum verstehen wir uns nicht, darum verstehen wir uns oder so. Ja? Und je nach Sternlage hat der König auch seine politische Tätigkeit, seinen Alltag gestaltet. Nur so nebenbei, das wird auch heute noch teilweise auch gemacht. Viele Politiker sind sehr sterngläubig. Und richten ihre politischen Entscheidungen sogar danach aus. Und dann geht es noch weiter. Und er baute Altäre, wurde die hingebaut, im Hause des Herrn. Und zwar in das Haus, von dem der Herr gesagt hat, ich will meinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen. Also schlimmer noch, in dem heiligen Tempel Gottes werden jetzt alternative Götzen angebetet. Und Vers 5, geht über ein Und, ist alles mit Und verbunden, und. Und er baute allem Herr des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen, also für die Frauen und für die Männer, am Hause des Herrn. Also außen konnten die ganzen, wenn er reinkam zum Tempel, um Gott anzubeten, plötzlich stehen dort die ganzen Götzenbilder da für die ganzen Sternenbilder. Und Vers 6, er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, oder auch seine Söhne heißt es in Chroniker drin, ja. Durchs Feuer gehen, was heißt das, durchs Feuer gehen lassen? Das heißt, wenn ihr euch die Götzenbilder von damals anschaut, waren die aufgebaut, haben ein großes Loch gehabt und hinter dem Loch war Feuer gewesen, richtig echtes, brennendes, großes Feuer. Und außen haben dann die Tempeldienerinnen da rumgetanzt und du-du-dup-du-dup, Rock'n'Roll gemacht und haben ihre Tänze gemacht, damit dass die Schreie übertönt werden. Und dann wurden die Kinder lebendig ins Feuer reingeworfen. Er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Und achtete auf Vogelgeschrei. Das wird auch heute noch gemacht. Wenn er so nach London fahrt, zum Tower hingeht, werdet ihr feststellen, am Tower, dort sind schwarze Raben, die da rumfliegen. Die werden dort gezüchtet und gehalten, weil es gibt eine Voraussage, wenn die Raben nicht mehr am Tower sind, stirbt das Königshaus aus. Also achten wir auf Vogelgeschrei. Und noch weiter, und, es ist ja und, ließ, und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter. Das heißt, es wurde also eine Ziege geschlachtet, ein Schaf. Da kam die Leber raus, hat nachgeschaut, wie viele Lappen die hat. Und je nach der Lappen wurde dann gesagt, 5 Lappen, 3 Lappen, 2 Lappen. Viel Erfolg, weniger Erfolg, gar kein Erfolg und solche Sachen. Ja. Und da geht es noch weiter. So tat er viel von dem, was dem Herrn missfiel. Und dann interessante Bemerkung. Um ihn zu erzürnen. Was können wir tun, um Gott, dass Gott es weniger liebt? Habt ihr jetzt fast wörtlich hier drin stehen. Warum bringt man eigentlich sein Kind, warum opfert man sein Kind eigentlich damals? Was denkt ihr denn? Warum hat man das Menschenopfer gebracht? Man bringt es, um die Götter gnädig zu stimmen. Sie möchten Erfolg haben, Sex im Lotto haben, also muss ich mein Kind opfern. Aber ich finde es interessant hier, dass es berichtet wird, dass er das Ganze tat, um Jahwe, Herr großgeschrieben hier, zu erzürnen. Dann Vers 7 und 8. Er stellte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus des Herrn, von dem der Herr zu David und seinem Sohn gesagt hatte, Salomo, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von diesem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe, sofern sie alles halten und tun, was ich geboten habe, das ganze Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Das war die einzige Bedingung, die Gott gestellt hatte. Aber es heißt in Vers 9, aber sie gehorchten nicht, sondern Manasse verführte sie, dass sie es, jetzt ist hier, ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Und dieser König regierte 55 Jahre. Also es ist kein Wunder, dass sich die Rabbiner schwer getan haben, das zu verstehen, warum das so ein König so lange regieren konnte. Gott ließ sich das nicht gefallen. Das heißt dann Vers 10 bis Vers 15 lesen wir mal. Da redete der Herr durch seine Knechte, also Gott redet, und durch die Propheten und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel getan hat, die ärger sind als alle Gräuel, die die Amoriter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda Sündigen gemacht hat mit seinen Göttern, darum spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen, so dass dem, der es hören wird, beide Ohren gellen sollen. Und ich will an Jerusalem die Messschnur anlegen, wie an Samaria, und das Lot wie an das Haus Ahab, und will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt, und will es umstürzen. Und wer von meinem Erbteil übrig bleiben wird, den will ich verstoßen und will sie geben in die Hände ihrer Feinde, dass sie Raub und Beute aller ihrer Feinde werden, weil sie getan haben, was mir missfällt, und mich erzürnt haben von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Also die Propheten wurden gesandt, um den König und seine Helfershelfer alle zu warnen und das Volk zu warnen. Und die Propheten, die damals lebten, wisst ihr, welcher Prophet damals auch lebte? Es war Jesaja. Aber die Propheten, merken wir, warnten vergeblich. Wenn ihr mal Jesaja lest, müsst ihr daran denken, welche Hintergrundgeschichte da ist. Es ist diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Gehen wir mal weiter, wie es weitergeht. Vers 16 und 17. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll war. Außer der Sünde, durch die er Juda sündigen machte, dass sie taten, was dem Herrn missfiel. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünden, die er getan hat, siehe, da steht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda. Wenn die Geschichte, die du bisher hierhin weitergehen würde, würde es uns nicht weiter interessieren, wie da ein heidnischer König, ein Diktator, ein kleiner Stalin, ein kleiner Hitler, mehr der gelebt hätte. Aber zum Glück haben wir auch 2. Chronike 33. Schlagen wir mal um. König, Chronike, kommt danach. In 2. Chronik, Kapitel 33. Und dort ab Vers 9. Ich lese mal Vers 9 und 10. Aber Manasse verführte, also 2. Chronik 33, Vers 9 und 10. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und sein Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Was haben denn die Leute gemacht mit den Propheten, die damals da waren? Die kamen an, es waren mehrere Propheten, die Jesaja kennen wir. Die wurden einfach gerade hier kurz, Kopf kürzer gemacht. Sehr brutal. Von Jesaja wird auch berichtet, wie brutal man mit Jesaja umgegangen ist, dass er umkam. Und Jesaja, so nebenbei, ist der König der Propheten. Warum eigentlich? Weil Jesaja hat alles, was er von Gott einbekommen hatte, hat er in Versform gedichtet. Also Jesaja, alle Kapitel in Jesaja sind auf Hebräisch in Versform gehalten. Das war also, er kam aus der Priesterklasse, sein Vater war schon Priester und war sehr intelligent. Aber wie gesagt, Manasse macht den Kopf kürzer, weg mit ihm. Dann Vers 11, darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Können wir mal von der Technik oben das Bild zeigen, was wir vor uns gehabt hatten? Am Anfang diese 2 Bilder, JPG, JPEG. Ja. Ich zeige euch mal so ein Bild aus dieser Zeit. Das heißt, sie brachten ihn, sie legten ihn gefangen in Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Das war nicht einfach so, dass sie in Fesseln gelegt hatten, sondern der hat goldene Fessel bekommen, weil er König war. Bekam einen Ring durch die Nase oder durch den Mund. Das möchte ich euch jetzt gleich mal so ein Bild hier zeigen. Haben sie einen Stein reingehauen und haben ihn dann so, komm mal mit hier, 500 Kilometer durch die Wüste geschleppt bis nach Babel. Also es war nicht einfach so, dass er so hingeschleppt worden ist, sondern in Fesseln und am Ring festgemacht. Und das Bild, was ihr gleich sehen werdet, der wird die Darstellung sehen, politische Darstellung. Hier links seht ihr, ich bin der Sieger, Riesenfigur. Ihr seid die Verlierer, das ist eine kleine Figur. Und noch eine kleinere ist der Sohn von diesem König. Und da geht eine Schnur runter. Mal nächstes Bild nochmal bitte. Würde gleich sehen. Da seht ihr, wie zu beiden Kindern, zu einem Mann und seinem Sohn, geht eine Schnur runter und da seht ihr einen Ring vor dem Mund. Die wurden also so wieder durch die Gegend geschleppt. Also war nicht einfach so, komm mal mit ins Auto und dann tun sich mal als König extra bedienen. Nichts da, die wurden abgeschleppt. Okay. Und mit den gefangenen Königen gehen wir nicht sehr zimperlich um. Und so kam es, dann verstehen wir ein bisschen besser, wenn es Vers 12 heißt, und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott. Also er wurde brutal abgeschleppt und bekam Panik. Er merkte auf einmal, oh. Vorher war er sehr arrogant, ich bin der König, mir widerspricht keiner, ich weiß nicht, mein Wort ist Gesetz. Und jetzt plötzlich war er ein mickriger, kleiner Gefangener, wie alle anderen auch, und merkte auf einmal, hui, das ist gar nicht so einfach, Gefangener zu sein, wenn ich vorher König war. Und er bekam Angst. Und in seiner Angst, heißt es hier, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. 2 Punkte. 3 Punkte, muss man sagen, er kriegt Angst, kriegt Panik. Er flehte zu Gott, er demütigte sich. Der Mut eines Christen sind 2 Arten von Mut, Sanftmut und Demut. Sind was anderes für Übermut und Arroganz. Vorher war er arrogant und übermütig. Und hier in dieser Trübsal, in dieser totalen Frustration, hatte er keine menschliche Hoffnung mehr gehabt, weil die meisten Könige sind einfach verreckt, kann man richtig sagen. Uns wird die Bibel auch immer berichtet, vor einem König, da die anderen Könige, die er gefangen hatte, hat er die Daumen abgehackt und sie durften das essen, was von seinem Tisch übrig geblieben ist und so. Ja. Das waren ziemlich schwierige Zeiten. Aber in dieser Situation merken wir, da erinnert er sich wieder an die Worte, die Gott zu ihm gesprochen hat durch die Priester und durch die Propheten. Denn Jesaja hat zu ihm gesprochen, wenn ihr Jesaja durchliest, könnt ihr lesen, was Jesaja zu ihm gesagt hat. Und die anderen Propheten auch, die uns nicht berichtet werden. Er erinnert sich wieder dran und merkte, oh, da war doch was. Und es half sein Vogelflug nicht mehr, seine Ascherer nicht mehr, sein Baal nicht mehr, niemand half ihm jetzt mehr. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, an die Geschichte, die Jesus erzählt hat von dem verlorenen Sohn. Wann ist der verlorene Sohn umgekehrt? Als es ihm gut ging? Nicht. Als er sein Geld verloren hat? Noch nicht. Als er seinen Job hatte? Auch noch nicht. Als er als Jude Schweinehirt wurde und die ihm noch nicht mal den Schweinefraß geben wollten. Also Gott lässt uns manchmal wirklich gehen, bis zu einem gewissen Punkt, wo wir selber erkennen, so geht es nicht weiter. Ich bin im Sumpf, ich versuche mich selbst an meinen Haaren rauszuziehen, wie dieser Affe hier. Und so war es ja auch vorher. Und jetzt war er demütig. In Vers 12 ist auch für mich auch ein Punkt, der mir hier noch wichtig ist bei diesen Gedanken, war, wir können zu Jesus kommen, wie wir sind. Und schlimmer wie Manasse hat es keiner von uns getrieben, keiner von uns hat andere Leute umgebracht oder Ähnliches. Und Jerusalem war voll von unschuldigem Blut. Das war also nicht irgendwie eine Kleinigkeit, die da gelaufen ist. Wir können zu Gott, Jesus kommen, wie wir sind. Da gibt es keine Diskussion drüber. Egal, wo wir herkommen. Aber wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wie es Apostel Paulus sagte, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er arbeite. Und wenn er gearbeitet hat, dann gebe er. Also vom Stehlen zum Geben kommen. Bei Manasse sehen wir etwas Ähnliches hier. Wir merken, er bricht zusammen. Und jetzt ist die Frage, warum hat Gott ihn angenommen überhaupt? Also ich hätte Schwierigkeiten, mit so einem Mann umzugehen. Aber es heißt in Psalm 51, Vers 19, die Opfer Gottes, was sind die Opfer Gottes? Sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Oder Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind. Die rettet er. Oder Jesaja, haben wir Jesaja auch, 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Das sind Verheißungen, die sind keine theoretischen Sachen, sondern wirklich praktisch gemeint. Und Gott meint es so, wie er es sagt. Und jetzt geschieht ein Wunder, ein echtes Wunder, denn wenn man Geschichtsberichte aus dieser Zeit kennt, wenn er so in dieses Museum mal reingeht und so mal nachschaut, in London, sehr schön zu sehen, in diesen Tafeln, die haben da wirklich ihre Untaten in Stein gemeißelt, dass wir es sehen können. Da weiß man, dass es nicht üblich ist, dass ein abtrünniger König wieder eingesetzt wird. Das war nicht möglich. Der war ja unter aller Würde, war nicht treu, dem setzt sich nicht wieder ein. Jetzt lesen wir nochmal Vers 12 und 13. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor Gott, seinem Vater. Also Gott kann in die Herzen schauen, der weiß, wie die Demut ausschaute. Vers 13. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und hörte auf sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Also das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Und Da erkannte Manasse, dass Jahwe, also großgeschrieben, dass der Herr Gott ist. Und diese Erkenntnis, dass Gott ihm half, hat sein Leben verändert. Er hat sich vorher schon verändert. Dass es sich verändert hat, können wir daran erkennen. Der Säufer wird zum Antialkoholiker, der Raucher zum Nichtraucher. Oder der gestohlen hat, wird zu jemand, der geben kann. Und hier sehen wir jemanden, der brutal war und sich demütigte, wird auf einmal ganz anderer Charakter werden. Denn wir lesen dann unten in Vers 15 und folgendes fort. Und er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Haus des Herrn, die er es tat, und alle Altäre, die er gebaut hatte. Wenn wir zu Gott kommen und vorher irgendwelche Dummheiten gemacht hatten, sollten wir alles, was wir in Dummheiten gemacht hatten, rausschmeißen. Unsere CDs anschauen, unsere Videos anschauen, unsere Musiksachen anschauen, unser Leben anschauen, unsere Kleidung anschauen. Alles, was wir haben. Er entfernte die fremden Götter und die Götzen aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berg des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Also Gott fordert uns ganz klar auf, wenn wir zu ihm kommen, werden wir merken, durch den Heiligen Geist geführt, dass alles Negative entfernen sollen, hinauswerfen sollen. Und Vers 16, er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer. Was sind denn Dankopfer und Lobopfer? Gaben, die ich dem Herrn bringe. Ich lobe und danke Gott, dem Herrn, dass er mir geholfen hat. Und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Also sie merken auf einmal, da kommt ein König zurück, der total verändert ist. Der das, was er vorher machte, bereut hat. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch jetzt dem Herrn, Jahwe, ihrem Gott. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott und diese Reden der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das alles steht geschrieben in den Geschichten der Könige von Israel. Und sein Gebet, wie der Herr ihn erhörte und alle seine Sünden und Missetat und die Stätten, wo er die Opferhöhen baute und die Bilder der Aschera und die Götzenbilder aufstellte, ehe er sich demütigte, siehe, da steht geschrieben die Geschichten der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn in seinem Haus. Das wäre so die Geschichte von Manasse. Aber das eigentlich, was hier dahinter steht, hier steht da eine andere Geschichte dahinter. Was ist das für eine Geschichte, die hinter dieser Geschichte steht, hinter der ganzen Bibel steht? Das ist die Geschichte des Gottes von Manasse. Welchen Gott hatte Manasse gehabt? Denn nicht so sehr das Verhalten von Manasse und seine Reue ist gut, sondern ist ja alles vor dem Universum geschieht ja alles, vor Gott. Und wir dürfen nie vergessen, unsere Glaubenseinstellung hängt ja von unserem Gottesbild ab. Und die ganze Bibel zeigt uns einen Gott, dessen Thron ist aufgerichtet auf zwei Punkte. Auf Gerechtigkeit und Liebe. Die trennen wir meistens gerne, aber Gerechtigkeit und Liebe Gottes ist eine Einheit. Ich denke, dass keiner von uns so böser war wie der Manasse. Keiner von uns hat andere Leute umgebracht und hingeschlachtet oder Götzenopfer oder Götzenaltäre aufgebaut. Aber ich denke, wir sind manchmal so, wir verstehen auf Gott nicht ganz. Und da habe ich ein gutes Bild gesehen, eine Geschichte gelesen vor kurzem. Die fand ich sehr interessant. Gott vergibt uns unsere Fehler. Wir sagen Gerechtigkeit und Liebe. Gerechtigkeit widerspricht der Liebe, sagen wir. Aber ich denke, das ist ein Zusammenhang. Da war ein Arzt, ungefähr vor 100 Jahren ist es passiert, in der Nähe von Hannover. Der Sohn des Arztes hat die Geschichte erzählt, ich habe von ihm die Geschichte gelesen. Und er ist in seiner Wohnung und er hält sich gerade mit seinem Sohn. Da kommt von draußen, wird angeklopft. Da kommt eine Magd rein von einem großen, reichen Bauern. Schnell, schnell, Herr Doktor, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Der Sohn von meinem Herrn, der ist gerade runtergefallen vom Birnbaum, liegt auf dem Boden, er schreit vor Schmerzen. Sie brauchen sofort einen Arzt. Kommen Sie sofort, sofort, sofort. Große Panik in der, merkt man in der Stimme des, dieser Magd. Und der Vater geht los, sein Sohn kommt gleich mit. Und dann stürzen sie los und dann sehen sie einen großen Birnbaum, einen richtig riesigen. Und der Junge war auf den Baum hochgeklettert, bis ganz unter die Spitze. Und oben wollte sich ein Ast festhalten, plötzlich bricht der Ast unter ihm ab und er fällt dong, 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 runter. Richtig voll, überall drauf. Es liegt da unten am Boden, kann sich nicht rühren und schreit vor Schmerzen. Der Doktor geht dahin, tastet ihn so vorsichtig ab, die Rippen, geht unter der Hand runter, die Wirbelsäule, das Becken, stellt mit Schrecken fest, Beckenbruch, Wirbelbruch, Rippenbruch. Der Junge ganz bleich und blass. Und die Atmung diese, geht schnell, kaltschweißig ist er. Ja. Er wendet sich um zu den Eltern und erklärt vorsichtig, es tut mir leid, aber da kann man nichts mehr machen. Der Junge liegt dort und hört es. Muss ich sterben? Muss ich wirklich sterben? Der Vater steht daneben, ganz zornig, und sagt zu ihm, na klar wirst du sterben. Du bist doch ungehorsam gewesen. Hab dir verboten, da hochzugehen. Du bist selber schon, wenn du runtergefallen bist. Schied dir recht, wenn du so dumm bist. Der Junge, ganz erschrocken und ernst, schaut seinen Vater so an von unten und ist starr. Dann sprach seine Mutter zu ihm und die sprach aus liebenden, Herzen und sagte zu ihm, lieber Junge, wir haben da jeden Abend Andacht gemacht. Du weißt doch, dass Jesus dich liebt. Und wenn du auch jetzt sterben wirst, werden wir uns wiedersehen bei der Auferstehung. Und wenn Jesus wiederkommt, wirst du wieder gesund und munter sein und ohne Schmerzen und wieder sich normal bewegen können. Als der Junge das gehört hatte, wurde er entspannter und freundlicher und lächelte wieder und sagte, ja Mutter, ich freue mich darauf, wenn wir uns wiedersehen werden. Und dann verstarb er. Also die Geschichte ist vor 100 Jahren in der Nähe von Hannover echt passiert. So wie ich es geschildert habe, hat es der Junge eben erlebt und auch berichtet. Und das zeigt sehr deutlich den Unterschied, den wir manchmal machen zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Der Vater hatte recht, als er sagte, das ist nur geschehen, weil du ungehorsam warst. Und es ist die Folge, weil du nicht hören wolltest. Die Mutter aber zeigt die Gnade, sie zeigt die Liebe Gottes. Und obwohl wir etwas verdient haben, was wir verdienen sollten, die Strafe Gottes, die Sünde sollte, ist der Tod, geht er doch her und schenkt uns ewiges Leben. Wie wir heute gelernt haben in der Lektion, als wir noch Feinde waren, sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde. Als wir noch Feinde waren, hat sich Gott um uns gekümmert. Und als wir Feinde waren, hat er uns geliebt, obwohl wir Feinde waren. Und ich denke, Jesus kam als Mensch auf diese Erde, um uns zu zeigen, den Charakter Gottes, wie Gottes Charakter wirklich ist. Wenn wir sehen, dass Jesus Kranke geheilt hat, an einem Sabbat in einem Tempel, wo er hat gefragt, kann man Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Und dann zeigt jemand seine Hand vor, die jetzt verdorrt war, und Jesus heilt die Hand. Er möchte mit zeigen, dass Gutes tun ihm Gottes Charakter drin steckt, dass er auch möchte, dass wir Gutes tun. Wenn er, also jemand zu ihm runtergelassen wurde durchs Dach, und ganz schwer krank dort lag, sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und die anderen sagen, was? Deine Sünden sind dir vergeben? Ja, Gott möchte uns auch Sünden vergeben. Und Jesus möchte uns den Charakter Gottes zeigen, wie er ist und wie er wieder sein wird, wenn wir eines Tages mit ihm im Paradies sein werden. Und Manasse wird eines Tages im Paradies sein. Jetzt stellt euch nochmal von der Geschichte vor, die wir gerade eben gelesen haben von Manasse. Wie hat Jesaja den Manasse erlebt, als brutalen, egoistischen König. Jetzt ist aber Manasse wird aber eines Tages im Paradies sein. Es ist ja da oben und dieses Jahr ist auch im Paradies. Es begegnen die beiden sich. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn wir im Paradies sind, werden wir Menschen begegnen, wo wir denken, wieso ist denn der hier? Was hat denn der hier zu suchen? Und Jesaja wird bestimmt zu Jesus schauen und wird sagen, sag mal, Jesus, ist das richtig, dass der Manasse hier ist? Und wir haben ja dann 1000 Jahre Zeit, um Gottes Buch des Lebens zu überprüfen, ob es korrekt ist, wie Gott gehandelt hat oder nicht. Denn hinter alledem steckt ja auch die Anklage gegen Gott, du bist schuld das, wie bei Hiob und Ähnliches. Und Satan klagt uns ja Gott an. Und wir klagen ja auch immer Gott an, wenn es so schlecht geht. Lieber Gott, warum lässt du das zu, dass mir das passiert? Und so denke ich mir, wenn ich jetzt diese Sache von Jesaja und Manasse anschaue und überlege, dass die beiden sich im Paradies begegnen werden, wird Jesaja erstmal schlucken und sagen, wenn wir oben im Paradies sind, werden uns Menschen begegnen und sagen, der hier. Also, wie auf dieser Erde sind wir aufgefordert worden, unseren Charakter so zu verändern, dass wir Jesus ähnlich werden, denn wir nehmen ja nur unseren Charakter mit hoch. Und da oben müssen wir uns dann eine Ewigkeit lang miteinander auskommen. Ich wünsche mir und euch, dass wir uns eines Tages im Paradies treffen werden und freue mich schon drauf, wenn Jesus wiederkommt. Und die Woche, die vor uns liegt, denkt mal drüber nach und liest die Geschichte von Manasse nochmal nach. Amen.